Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Audioandacht der evangelischen Urlauberseelsorge zum Weltbestseller von Gary Chapman, Die fünf Sprachen der Liebe. Heute die Sprache der gemeinsamen Zeit zu zweit. Ich bin Pastorin Maike Sellmeier aus Cuxhaven und grüße Sie herzlich, wo immer Sie diese Andacht jetzt hören. Der amerikanische Eheberater Gary Chapman hat die fünf Sprachen der Liebe entdeckt. Eine dieser fünf Sprachen sprechen wir besonders gut gegenüber den Menschen, denen wir unsere Liebe zeigen wollen. Eine dieser Sprachen verstehen wir besonders gut, wenn ein Mensch uns seine Liebe spürbar werden lassen möchte. Die fünf Sprachen der Liebe sind erstens die Sprache der Geschenke, zweitens die Sprache der gemeinsamen Zeit zu zweit, drittens Lob und Anerkennung, viertens Hilfsbereitschaft und fünftens Zärtlichkeit. Heute soll es vor allem darum gehen, wie gut es manchen Menschen tut, wenn wir ihnen unsere Zeit, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Dann fühlen sie sich geliebt, dann spüren sie die Gegenwart des einen Menschen, der ihr Herz mit Liebe erfüllen kann. Gott möchte unser Herz mit Liebe erfüllen, so tauchen wir ein in seine Gegenwart, singen wir vom Lied 165 »Gott ist gegenwärtig« die Strophen 1 und 5 bis 6, später weitere.
Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge.
Lasst uns beten. Gott, wir kommen zu dir mit unserer Sehnsucht nach Liebe. Da sind die Menschen, die wir lieben. Wie viel Zeit nehmen wir uns für sie? Sprechen wir eine Sprache der Liebe, die sie verstehen, die sie spüren lässt, du bist mir lieb? Hilf uns, Herr, die richtige Sprache zu finden. Und wie ist das mit uns? Wie kommt die Liebe eines anderen am besten bei mir an? Ist es mir wichtig, Zeit miteinander zu verbringen? Die ungeteilte Aufmerksamkeit meines Gegenübers zu genießen, Gedanken auszutauschen, etwas zusammen zu unternehmen? Oder wären mir anerkennende Worte lieber? Eine Geste der Zärtlichkeit, vielleicht auch eine konkrete Hilfeleistung oder ein liebevoll ausgesuchtes Geschenk? Du, Gott, sprichst alle Sprachen der Liebe. Hilf uns, einander unsere Liebe zu zeigen. Amen. Hören wir aus dem Lukas-Evangelium im 2. Kapitel, wie unterschiedlich man eine Zeit zu zweit gestalten kann. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Jesu Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm: »Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach zu ihnen: »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?« Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Lied 165, die Strophen 7 und 8.
Sanft und still in deinem Frieden. Mach mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit. Lass mein Herz überwärts wie ein Adler schweben und in dir nur leben. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken.
Liebe Gemeinde, Gemeinde, es gibt Menschen, so Gary Chapman, denen kann man durch gemeinsam verbrachte Zeit am besten zeigen, wie sehr man sie liebt. Anderen ist das Zusammensein gar nicht so wichtig. Wie ist das für uns? Ich lade zum Nachdenken ein. Welche Rolle spielte die Liebessprache der Zeit zu zweit in Ihrer Familie? Haben Ihre Eltern Sie miteinander gesprochen und mit Ihnen? Fühlen Sie sich erfrischt, wenn Sie etwas mit anderen Menschen unternehmen oder eher ausgelaugt? Mit wem haben Sie diese Woche Zeit verbracht? Haben Sie diese Zeit vorrangig für gute Gespräche genutzt oder für gemeinsame Aktivitäten? Kommt es für Sie im Moment in Frage, sich für Ihren Vater, Ihre Mutter oder beide Elternteile diese Woche oder diesen Monat Zeit zu nehmen? Wenn ja, schreiben Sie das gleich in Ihren Terminkalender. Wer in Ihrem Freundeskreis vermittelt den Eindruck, dass er oder sie gerne mehr Zeit mit Ihnen verbringen würde? Könnten Sie sich das auch gut vorstellen? Was hält Sie davon ab, sich mit dieser Person gleich zu verabreden? Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie finde ich heraus, dass mein Gegenüber die Liebessprache der Zeit zu zweit bevorzugt? Dazu wieder ein Beispiel aus der Praxis vom Eheberater Gary Chapman. Er schreibt: Hätte ich nicht von Anfang an darauf kommen müssen, welche Bettys bevorzugte Sprache der Liebe ist? Was hatte sie noch gesagt, als ich das erste Mal bei ihr und ihrem Mann Bill war? Bill versorgt uns gut, aber er ist nicht für mich da und hat auch nie Zeit für mich. Was nützt einem das Haus, der Wohnwagen und all die anderen Dinge, wenn man nicht dazu kommt, sich gemeinsam an ihnen zu erfreuen? Wonach sehnte sie sich? Es war die Zeit, die Bill nur ihr allein widmete. Sie wollte seine Aufmerksamkeit. Bei meinem Rat an Bill und Betty hatte ich einen großen Fehler gemacht. Ich war davon ausgegangen, dass Lob und Anerkennung für beide das Gleiche bedeutete. Ich hatte gehofft, wenn jeder den anderen loben würde, würde sich auch das Eheklima verändern und beide würden sich geliebt fühlen. Bei Bill funktionierte das. Seine Gefühle Betty gegenüber wurden positiver. Er spürte nun, dass sie seinen Fleiß wirklich schätzte. Aber Betty hatte längst nicht so viel davon, denn Lob war nicht ihre Muttersprache der Liebe. Für sie war es die ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich sprach noch einmal mit Bill. Ich erklärte ihm, dass nicht alles, wodurch sich der eine geliebt fühlt, auch dem anderen ein Liebesbeweis ist. Auch er empfand, dass Lob seine Liebessprache war und wie gut es ihm tat, wenn Betty ihn für Dinge, die er tat, lobte. Ich erklärte ihm, dass für Betty die Zweisamkeit mit ihm wichtiger sei und erzählte ihm, was ungeteilte Aufmerksamkeit bedeutet. Dass man beim Gespräch nicht die Zeitung liest oder fernsieht, sondern dass man sich in die Augen schaut, dass man aufmerksam zuhört oder etwas gemeinsam erlebt, was beiden viel bedeutet. Zum Beispiel mit ihr ins Konzert gehen, warf Bill ein. Er hatte es verstanden. Darüber hat sie sich schon immer beklagt. Sie sagt immer, früher, als wir noch nicht verheiratet waren, sind wir doch öfters ausgegangen, aber jetzt bist du immer viel zu viel beschäftigt dafür. Also gut, das ist ihre Sprache der Liebe. Was soll ich aber nun tun, Dr. Checkman? Meine Arbeit nimmt mich nun einmal sehr in Anspruch. Erzählen Sie etwas mehr darüber, sagte Dr. Chapman. Bill erzählte die Geschichte seines Aufstiegs auf der Erfolgsleiter und von seinen Zukunftsplänen. In den nächsten 5 Jahren würde er dort ankommen, wo er hin wollte. Wollen Sie dort alleine ankommen oder zusammen mit Betty und den Kindern? Fragte Gary Chapman. Sie soll es natürlich miterleben. Sie soll sich genauso darüber freuen. Deshalb kränkt es mich ja immer so, dass sie sich beklagt, wenn ich Zeit für meine Arbeit aufwende. Ich tue das alles doch für uns und die Familie. Ich möchte, dass sie teilhat. Aber sie ist immer so abweisend. Begreifen Sie jetzt, warum sie immer so abweisend war? Bettys Liebessprache ist die der gemeinsamen Zeit. Sie haben ihr so wenig davon gegeben, dass Bettys Liebestank jetzt leer ist. Sie ist sich ihrer Liebe nicht mehr sicher. Und deshalb hat sie es auf ihre Arbeit abgesehen. Die stiehlt ihnen aus ihrer Sicht die Zeit. Sie hat eigentlich gar nichts gegen ihre Arbeit. Sie erträgt nur die Tatsache nicht, dass sie so wenig Zuneigung von ihnen spürt. Darauf gibt es nur eine Antwort, Bill, und die kostet sie etwas. Sie müssen mehr Zeit für Betty erübrigen. Sie haben recht, Dr. Chapman, aber wie soll ich das anfangen? Schreiben Sie die Dinge auf, die Betty mit Ihnen unternehmen möchte. Was hat sie Ihnen im Laufe des Jahres vorgeschlagen? Nehmen Sie sich in den nächsten 2 Monaten immer eine Sache in der Woche vor. Wo Sie die Zeit hernehmen sollen? Sie werden sie erübrigen können, Sie sind doch ein kluger Mann. Sie hätten all das nicht erreicht, wenn Sie nicht entscheidungsfreudig wären. Sie sind in der Lage, Ihr Leben zu planen und Betty in Ihre Pläne mit einzubeziehen. »Ich weiß«, sagte Bill, »ich werde es schon schaffen.« »Das muss Ihre beruflichen Ziele nicht beeinträchtigen. Es wird nur dazu beitragen, dass Betty und die Kinder noch bei Ihnen sind, wenn Sie ganz oben ankommen.« Soweit zu Bill und Betty. Wie ist das mit Maria, Josef und ihrer Zeit zu zweit, als Jesus bei ihnen aufwächst in Nazareth? Er war der älteste Sohn. Nach ihm, so hören wir in der Bibel, wurden noch mehrere Geschwister geboren. Josef, der Zimmermann, wird alle Hände voll zu tun gehabt haben, die Familie zu ernähren. Maria wird als Mutter und Hausfrau gefordert gewesen sein. Doch einmal im Jahr gab es für die Eltern eine Auszeit von Haushalt, Werkstatt und den Kindern. Einmal im Jahr machten sie sich, wie alle frommen Juden, auf die Reise nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern, wie es Gott geboten hatte. Sonntag, Feiertage und Festzeiten, liebe Gemeinde, hat Gott den Menschen geschenkt, damit der Alltagstrott unterbrochen wird und Menschen wieder Zeit haben füreinander und für Gott. Du sollst den Feiertag heiligen, das 3. Gebot ist vor allem um des Menschen willen gegeben, damit er seinen Kraft- und Liebestank wieder auffüllen kann. Das gelingt aber nicht, wenn an Sonn- und Feiertagen alles genau so weiterläuft wie an Werktagen. Unterbrechung tut Not in der Gottesbeziehung ebenso wie in meinen Beziehungen zu den Menschen, die ich liebe. Maria und Josef gönnen sich diese Reise zu zweit alle Jahre wieder. Dann haben sie Zeit miteinander, ohne Kinder dazwischen, ohne Werkstatt. Sie haben Zeit für Gespräche, für einen Gedankenaustausch über das, was war, was ist und was werden soll. Sie haben auch Zeit für Gott, wenn sie in Jerusalem in den Tempel gehen und an den Gottesdiensten teilnehmen, wie es von Generation zu Generation überliefert ist. Nun könnte man sagen, Maria und Josef haben Jesus doch jeden Tag bei sich. Näher können zwei Menschen Gottes Gegenwart im Alltag ja gar nicht spüren als Maria und Josef. Ja und nein. Das kenne ich als Pastorin. Wenn man jeden Tag mit Jesus umgeht, mit ihm im Gespräch ist über das Alltagsgeschehen, braucht es trotzdem Auszeiten, die noch einmal ganz anders gestaltet sind, wo das Miteinander anders ist, weniger von Aktion geprägt als von Kontemplation, das heißt von meditativem Gebet, Zuhören und Verweilen in der Gegenwart Jesu. Im Alltag bleibt dafür oft viel zu wenig Zeit. Für Maria und Josef ist Jesus aber auch ihr Kind, an dem sie einen Erziehungsauftrag haben und eine Aufsichtspflicht. Als Jesus mit 12 Jahren nun erstmals mit auf die große Reise nach Jerusalem gehen darf, weil er nun als Erwachsener gilt, ist es um die Zeit zu zweit für Maria und Josef erst einmal geschehen. Oder doch nicht? Wir hören, dass Maria und Josef ihrem Sohn Jesus viel Freiraum geben. Sie denken, bei den gleichaltrigen Gefährten ist Jesus gut aufgehoben und die Verwandten und Bekannten werden schon mit ein Auge auf ihn haben. So geht uns unsere Zeit zu zweit nicht ganz verloren. Das scheint Maria und Josef beiden wichtig zu sein. Jesus beklagt sich nicht, sucht aber eine andere Gemeinschaft als die der gleichaltrigen Gefährten. Als er zum ersten Mal mit seinen Eltern im Jerusalemer Tempel ist, weiß er, wo er hingehört, wo er die Zweisamkeit finden kann, die seinen Liebestank auffüllt, wie Gary Chapman sagt, nämlich bei Gott, seinem himmlischen Vater. Das müssen seine Eltern doch wissen. Sie kennen ihn doch von Geburt an. Sie haben ihm doch erzählt, was dort geschehen war im Stall von Bethlehem. Nun war er endlich im Jerusalemer Tempel, der Ort, an dem Gott den Menschen seine Gegenwart zugesagt hatte. Nun war er bei den Schriftgelehrten, die sich mit Gott und der Heiligen Schrift am besten auskannten. Was könnte für Jesus erfüllender sein? Klar, dass er da jedes Zeitgefühl verliert, dass er diesen Menschen an den Lippen hängt, ihre Gedanken ergründen will, in ihnen seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt und so alles andere vergisst, selbst seine Eltern. Die sind begreiflicherweise erschrocken und auch ärgerlich, als sie ihren vermissten Sohn nach 3-tägiger Suche dort im Tempel wiederfinden. Noch ist er ja nicht wirklich erwachsen. »Warum hast du uns das getan?« Der verzweifelt, erleichterte Schrei der Mutter, die Angst hatte, ihr Kind zu verlieren. Und ich höre daraus auch die Frage, liebst du uns denn nicht? Weißt du nicht, wie sehr du uns in Angst und Schrecken versetzt, wenn wir nicht wissen, wo du bist? Wir sind doch deine Eltern, hast du uns vergessen? Ja, auch die Zeit zu zweit, die Mutter und Kind miteinander verbringen, die Vater und Kind miteinander verbringen, ist kostbar für beide Seiten, zumal sie begrenzt ist. Wenn die Kinder erwachsen werden, findet sie ein natürliches Ende. Jedenfalls verändert sie sich. Das ist für Eltern oft ein schmerzhafter Prozess des Loslassens. Kinder sind jetzt nicht mehr auf ihre Eltern angewiesen. Sie schenken ihre Aufmerksamkeit, Zeit und Liebe nun auch anderen. Und das darf auch so sein. Jesus schenkt seine Zeit Gott, setzt Gott an allererste Stelle. Dafür muss er sich nicht entschuldigen. »Warum habt ihr mich gesucht?« fragt er. »Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?« Seine leiblichen Eltern verstehen es nicht, aber Maria denkt darüber nach. Es heißt, Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Sie wird Jesus weiterhin im Auge behalten, in Freude wie im Leid. Doch Jesus gibt seiner Mutter immer wieder zu verstehen, dass Familie für ihn mehr ist als die leibliche Familie. Doch noch hat der 12-Jährige Zeit, in seinen göttlichen Auftrag hineinzuwachsen. Erst mit etwa 30 Jahren wird er seine Zeit und Aufmerksamkeit den Menschen widmen, die besonders auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Diese Berufung als Heiland und Erlöser wird ihm alles abverlangen, wird ihn sogar das Leben kosten. Bis dahin wird er seine Zeit besonders 12 Jüngern schenken, damit sie seine Sendung weitertragen. Für Frau und Familie war dann nicht auch noch Zeit. Jüngerschule versus leibliche Kinder, das ist eine Entscheidung, die für Menschen in geistlichen Berufen immer wieder zu treffen ist, vor allem dann, wenn sie verheiratet sind. Bill dagegen möchte versuchen, seinen beruflichen Auftrag mit Familie und Kindern so zu verbinden, dass für beides ausreichend Zeit und Liebe bleibt. Und Gary Chapman berichtet, dass Bill das schließlich gut gelungen ist. Er ist mit Betty und im Beruf glücklich geworden. So überlegen wir gut, wem oder was wir unsere Zeit, Aufmerksamkeit und damit auch unsere Liebe schenken. Amen. Herz und Herz vereint zusammen, wir singen Lied 251, zunächst die Strophen 1 bis 2 und 7. Anregungen von Gary Chapman. Wenn wir merken, dass die gemeinsame Zeit zu zweit die bevorzugte Liebessprache unseres Partners ist. Gary Chapmans Beispiele beziehen sich vor allem auf Ehepaare. Erstens. Machen Sie einen Spaziergang zu zweit durch die Gegend, wo einer von Ihnen aufgewachsen ist. Fragen Sie Ihren Partner nach seiner Kindheit. Was sind die schönsten Erinnerungen an die Kindheit? Was die schmerzhaftesten? Zweitens. Besuchen Sie den Stadtpark und mieten Sie sich dort Fahrräder. Wenn Sie vom Strampeln müde geworden sind, können Sie sich an einen Teich setzen und Enten beobachten. Anschließend geht es weiter zum Rosengarten. Betrachten Sie die Rosen und bringen Sie in Erfahrung, welche Rosenfarbe Ihr Partner am meisten mag und warum. Drittens. Bitten Sie Ihren Partner, eine Liste mit 5 Dingen zu erstellen, die er gerne mit Ihnen unternehmen würde. Planen Sie in den nächsten 5 Monaten jeweils eine Aktivität aus der Liste pro Monat ein. Falls Geld ein Problem sein sollte, dann schaffen Sie genügend Freiraum zwischen den »Das können wir uns nicht leisten« Aktivitäten. Viertens. Fragen Sie Ihren Partner, an welchem Ort er sich am liebsten befindet, wenn er mit Ihnen redet. Schicken Sie ihm in der Woche darauf eine Nachricht, in der Sie schreiben, »Diese Woche möchte ich mich gerne mit dir an einem Abend auf die Veranda setzen und reden. An welchem Abend und um welche Zeit würde es dir am besten passen?« Fünftens. Denken Sie an eine Unternehmung, die Ihrem Partner richtig gut gefällt, Ihnen aber wenig Freude macht, ein Autorennen, über den Flohmarkt schlendern, Sport machen etc. Sagen Sie Ihrem Partner, dass Sie Ihren Horizont erweitern wollen und dass Sie ihn diesen Monat gerne einmal begleiten würden. Legen Sie einen Termin fest und geben Sie sich Mühe. Sechstens. Planen Sie einen Wochenendausflug nur für Sie beide innerhalb des nächsten halben Jahres. Stellen Sie sicher, dass es ein Wochenende ist, an dem Sie keine weiteren Verpflichtungen haben, weder bei der Arbeit noch gegenüber Ihren Kindern. Der Fokus liegt darauf, sich gemeinsam zu erholen und die Sachen gemeinsam zu tun, die Sie beide genießen können. Siebtens. Nehmen Sie sich jeden Tag etwas Zeit füreinander, um über Dinge zu sprechen, die am Tag passiert sind. Wenn Sie mehr Zeit auf Facebook verbringen, als Sie mit Ihrem Partner sprechen, kann es leicht passieren, dass Sie sich letztlich mehr Gedanken um Ihre 100 Freunde in Anführungsstrichen machen, als um Ihren Ehepartner. Achtens. Planen Sie einmal im Vierteljahr einen Abend ein, an dem Sie sich ganz konkret Ihrer Vergangenheit widmen. Nehmen Sie sich dafür eine Stunde Zeit und suchen Sie sich 5 Fragen aus, die jeder von Ihnen beantworten muss. Wie zum Beispiel, wer war dein bester und wer war dein schlechtester Lehrer in der Schule? In welchen Momenten hast du gemerkt, dass deine Eltern stolz auf dich waren? Was ist der schlimmste Fehler, den deine Mutter je begangen hat? Was ist der schlimmste Fehler, den dein Vater je gemacht hat? Welchen Einfluss hatte Religion in deiner Kindheit? An welche Dinge kannst du dich noch konkret erinnern? Einigen Sie sich immer zuerst auf die Fragen, bevor Sie sich daran machen, diese zu beantworten. Oder legen Sie nach der Beantwortung der 5 Fragen gemeinsam die Fragen für das nächste Mal fest. Neuntens und letztens. Zelten Sie im Wohnzimmer. Breiten Sie Ihre Decken und Kissen auf dem Boden aus und versorgen Sie sich gut mit Popcorn und Cola. Tun Sie so, als ob Ihr Fernseher kaputt wäre und reden Sie miteinander so, wie Sie das bei Ihren ersten Verabredungen gemacht haben. Sprechen Sie so lange miteinander, bis die Sonne aufgeht oder etwas anderes passiert. Wenn der Boden zu hart wird, gehen Sie einfach die Treppe hinauf in Ihr Bett. Dieser Abend wird Ihnen garantiert in Erinnerung bleiben. wir all unsere Sehnsüchte, all unsere Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit und Liebe in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.